Sie hören SBS German.
Es ist Montagnachmittag, wir sind an der RMIT-Universität in Melbourne, mitten im CBD, wunderbar gelegen, dort, wo das Leben pulsiert, kann man sagen. Bei mir ist der Botschafter der Europäischen Union in Australien, Dr. Michael Pulch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Und wir sind in der Tat hier an einer Universität, RMIT, um Klimafragen zu diskutieren und hatten gerade eine sehr lebhafte Diskussion darüber, wie die Europäische Union und Australien zusammenarbeiten können, um die sehr ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, die wir uns alle gestellt haben.
Genau, und das Ganze fand statt im Rahmen des Europe Days. Der wurde ja gestern gefeiert. Klammer auf, was wird da eigentlich gefeiert an diesem Europatag?
Wir feiern ein besonderes Ereignis, und zwar eine Rede. Es war eine Rede, die der frühere französische Außenminister Robert Schuman gehalten hat am 9. Mai 1950, 5 Jahre nach Ende des Krieges, in dem er eine Vision hatte darüber, wie wir mit wirtschaftlichen Mitteln ein politisches Ziel erreichen können, nämlich das Ziel, dass es nie wieder Krieg vom europäischen Boden ausgeht oder in Europa sein wird. Und was er vorgeschlagen hat, war im Grunde genommen die erste vertrauensbildende Maßnahme in Europa, nämlich die Stahl- und die Kohleindustrie zusammenzubringen unter einem europäischen Dach und dadurch die Mittel, die man brauchte, um Waffen herzustellen, zu europäisieren. Und das war der Anfang einer Geschichte, die heute geendet hat, wenn man zurückschaut, mit 27 Mitgliedsländern, einem der größten Wirtschaftsblöcke der Welt und einem der prosperierendsten Regionen der Welt, die es geschafft hat, dann den geteilten Kontinent zusammenzuführen.
Aber was man damals wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass die Produktion von Stahl und die ganze Kohleindustrie natürlich sehr viele Emissionen verursacht, die heute ein Problem sind.
Nun, wir sind in Europa schon relativ früh, glaube ich, durch eine Restrukturierung gegangen, wenn man sich die europäische Stahlproduktion anschaut, die jetzt Spezialstahl ist, nicht mehr Massenstahl für die Herstellung. Das heißt also, wir haben, glaube ich, in Europa schon relativ früh erkannt, dass wir restrukturieren müssen und einseitige Monopolindustrieregionen versuchen zu diversifizieren. Und das hat eigentlich für die meisten Regionen in Europa schon ganz gut funktioniert. Wir sind jetzt in einer neuen Phase, bei der wir diesen Regionen helfen müssen, sich neu umzustellen für eine Industrie, die jetzt eben ausgerichtet ist auf unsere klimafreundliche Produktion. Und auch dort müssen wir ganzen Industrieregionen, aber auch den Leuten, den Menschen, die dort arbeiten, helfen, sich umzustellen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, neue Berufsfelder zu erschließen. Und das ist eine der großen Aufgaben, die wir jetzt auch in Europa haben.
Welche Regionen und Länder sind das?
Ich glaube, da kann man in Europa fast alle Länder in irgendeiner Form mit einbeziehen. Es geht im Grunde genommen um Regionen, bei denen es um die Ausschöpfung von Naturreserven geht. Das sind, was man Fossil Fuels nennt, also Brennstoffe von Öl und Gas und Kohle und Ähnlichem bis zu Torf und so weiter. Und die Produktion da mit diesen Stoffen, das heißt also Sektoren, die sehr starken Ausstoß von CO2-Gasen haben. Und das betrifft eben doch relativ viele Regionen in Europa. Und das heißt, wir müssen das also breit streuen, unser Programm der Diversifizierung.
Ist aber das Problem, dass diese umweltschädlichen Industrien, wenn ich das so betiteln darf, vor allem in strukturschwachen Regionen liegen und dass es deswegen vielleicht doppelt schwer ist, diesen Leuten eine andere Perspektive zu geben, als eben zum Beispiel Kohle zu fördern?
Nun, manche Regionen sind strukturschwach, weil sie eben noch nicht diversifiziert haben. Das heißt, sie sind doch in dem Prozess, sich neu zu orientieren. Aber schauen wir zum Beispiel auf die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in den alten Bundesländern, vor allen Dingen das Ruhrgebiet, gehabt, also eine Region, die sehr stark Kohle- und Stahlorientiert war. Ich glaube, bis in den 70er Jahren gab es nicht eine einzige Universität in diesem Bereich. Und jetzt musste also diese ganze Region sich eigentlich neu erfinden. Und hat das auch sehr erfolgreich getan. Ähnliches ist auch in den neuen Bundesländern passiert. Und Ähnliches passiert in anderen Bereichen Europas, die noch sehr stark ausgerichtet sind auf diese traditionellen Schwerindustriearbeiten.
Sie haben in Ihrem Vortrag heute erwähnt, in der zweistündigen Konferenz, dass Climate Action jetzt das große Gebot der Stunde ist in Europa und die EU geht mit gutem Beispiel voran. Sie haben erwähnt, das nächste, ich glaube, 5-Jahres-Budget der EU oder 7-Jahre-Budget, Sie zeigen mir die Zahl mit den Fingern, ist 1,8 Billionen in Deutsch, Euro, Trillion auf Englisch, das ist natürlich noch attraktiver. Und davon soll jetzt 30%, und ich habe wirklich gestaunt, 30%, das sind dann 600 Milliarden Euro, sollen für Climate Action verwendet werden.
Ja, wir haben in Europa zwei Budgets, aus denen wir diese Aktivitäten bezahlen werden. Das ist einmal das Budget, das wir normal haben für 7 Jahre, das 1,1 Billionen Euros beträgt. Und dazu kommen noch 750 Milliarden Euro, die wir speziell aufgesetzt haben als eine Strukturförderungsmaßnahme für Regionen in Europa, die besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Das war der, was wir nennen, Next Generation EU Budget. Zusammen 1,8 Billionen und 30% gehen an Projekte, die dem Klimaschutz und dem Umweltschutz dienen. Und das heißt, wir wollen in der Tat das fördern, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen die Restrukturierung unserer Gebiete, die besonders stark betroffen waren jetzt durch die Pandemie wirtschaftlich, neu aufstellen im Sinne, dass sie nicht zurückgehen zu der Wirtschaftsstruktur, die sie vorher haben, sondern dass sie automatisch schon eine zukunftsorientierte Richtung bekommen. Und das ist die Vorgabe, die wir uns selber gestellt haben.
Ich spreche mit Dr. Michael Pulch, EU-Botschafter in Canberra, für eine Konferenz in Melbourne heute. Der Green Deal sei für Europa eine Wachstumsgeschichte. Also Sie haben erwähnt, dass es sich nicht ausschließen muss, GDP-Growth, also Wirtschaftswachstum, und eine Verringerung der Emissionen. Können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja, wir haben das in Europa schon. Wir haben in Europa in den letzten 15 Jahren schon ein deutliches Auseinanderfallen von Wirtschaftswachstum und Ausstoß von den Treibhausgasen. Und das zeigt nur, dass es nicht linear ist, wie wir häufig hören, dass wenn man Wirtschaftswachstum erzielen möchte, automatisch auch ein ähnlich starker Anstieg von Treibhausgasen erfolgen wird, sondern man kann es entkoppeln. Wir haben es schon entkoppelt bereits jetzt. Wir werden es weiter entkoppeln dadurch, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, bis 2050 der erste Kontinent zu sein, der netto ohne Treibhausgas Neuemissionen auskommt. Und das heißt, das Ziel, das wir uns gestellt haben, müssen wir so erreichen, dass wir Wirtschaftswachstum haben, eben ohne größeres Wachstum und Ausstoß an Treibhausgasen. Ein Beispiel ist der ganze Bereich Transport, der in Europa 5% des Wirtschaftswachstums ausmacht, aber 25% der Ausstoßgase verursacht. Diesen Ausstoß wollen wir um 90% zurückführen bis 2050, damit wir unsere Ziele erreichen können. Und das zeigt schon, dass wir in einigen Bereichen doch sehr drastische Kürzungen vornehmen müssen. Und gleichzeitig rechnen wir mit einem starken Anstieg auch des Transportsektors als Leistungstreiber.
Mhm. Wir kommen dann zu Australien, aber zuerst noch auch aus Ihrem Vortrag heute ein interessantes Konzept, Farm to Fork, also die ganze, oder wie übersetzt man das auf Deutsch?
Im Deutsch würde man sagen, wahrscheinlich von der Produktion auf dem Bauernhof auf den Teller.
Und was will die EU da in den nächsten 7 Jahren machen?
Also was wir erreichen wollen, ist, dass wir einmal auch für den Verbraucher ein ganz klares Konzept haben, um zu sehen, welche Produkte kommen hier auf den Tisch, wie sind sie hergestellt, wo kommen sie her. Und ich glaube, das ist auch eines von den Themen, die wir voranbringen müssen, wenn wir wollen, dass mehr organisch angebaut wird in der Landwirtschaft. Denn organischer Anbau ist teurer, verlangt auch höhere Preise. Und das heißt, der Konsument muss auch wissen, wo kommen diese Produkte her und wie sind sie hergestellt worden. Insgesamt ist unser Ziel, dass wir eine gesunde Ernährung für einen gesunden Planeten herstellen, dass wir garantieren, dass die Verbraucher gesunde Lebensmittel zu sich nehmen, dass die Hersteller ein Auskommen haben, der Landwirtschaftssektor gestärkt bleibt und gleichzeitig eine deutliche Rückfuhr von giftigen Nebenwirkungen der Landwirtschaft, das heißt von der Nutzung von Düngemitteln bis hin zu Pestiziden und so weiter. Das alles wollen wir zurückführen, um auch mehr organischen Anbau von Lebensmitteln zu erreichen und letztlich eine Produktion europäischer Lebensmittel auf einem höheren Standard.
Sie haben gesagt, dass 80% der globalen Treibhausgase nur von den G20-Ländern verursacht werden. 80% von den 20 wahrscheinlich reichsten Ländern der Welt oder größten Wirtschaftsländern der Welt, inklusive Australien.
Ja, also die Zahl spricht für sich. Die 20 größten Wirtschaften der Welt produzieren 80% der Treibhausgase. Und das heißt, wenn wir etwas erzielen wollen, muss diese Gruppe an Ländern vorangehen und die Verantwortung mit übernehmen. Und das ist auch das Konzept, das wir in Europa haben. Wir wollen unsere großen Wirtschaftspartner mitnehmen und die ehrgeizigen Ziele, die jetzt viele geäußert haben, auch gerade bei dem Gipfel im April in Washington, sollen eben ein Zeichen setzen, auch für die andere Welt, dass wir es ernst meinen damit und dass die großen Wirtschaften vorangehen in der Frage der Reduzierung der Treibhausgase.
Wie frustrierend ist es dann für Sie persönlich, wenn Länder wie Australien mit unserem Premierminister Scott Morrison nicht mitziehen?
Naja, also Australien ist ja ein wichtiger Partner in diesem ganzen Vorhaben. Australien ist ein Land, das das Pariser Abkommen unterzeichnet hat und das sich selbst verpflichtet hat zur Reduzierung. Wir wünschen natürlich, dass wie alle Länder, mit denen wir zusammenarbeiten, auch Australien sich selbst ehrgeizigere Ziele setzt. Wir haben einen guten Dialog mit der australischen Regierung zu diesen Fragen und zu Zusammenarbeit in Umweltfragen im breiteren Sinne. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir zusammen mit Australien auch international Fortschritte machen werden.
Obwohl Scott Morrison sich nicht zu einem Net-Zero-Target bekennen will und auch nicht zu einem 2030-Commitment, eigentlich im Widerspruch zu so ziemlich den meisten anderen Industrieländern der Welt und auch China?
Das ist für die australische Regierung die Entscheidung darüber zu treffen. Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Australien. Und Australien ist auch eines der Länder, das eine wesentliche Rolle spielen wird bei der Umstellung der Weltwirtschaft auf eine nicht carbon-orientierte Produktionsweise. Denn viele von den Vorprodukten, die wir dafür brauchen, einschließlich der wichtigen Bodenschätze, kommen aus Australien, vom Lithium bis zu anderen seltenen Erden, die wir brauchen für die Produktion neuer Technologien und Batterien, werden von Australien kommen. Insofern wird dieses Land eine große Rolle spielen und grünes Hydrogen, Wasserstoff, also Green Hydrogen, wie es so schön heißt, das heißt Wasserstoffenergie, die mit erneuerbaren Energien geschaffen worden ist, ist etwas, was die europäische Industrie braucht, um sich umzustrukturieren. Und ich glaube, da liegen auch große Chancen hier für Australien.
Und gerade Deutschland hat, glaube ich, gesagt, also wir würden diesen grünen Wasserstoff von Australien sofort kaufen, ihr müsst ihn nur produzieren. Weil sonst, was ist die Gefahr, dass Deutschland diesen grünen Wasserstoff aus Afrika holt, aus Marokko vielleicht, oder?
Natürlich, die europäische Industrie und auch die deutsche Industrie benötigt saubere Energien, um die Vorgaben erfüllen zu können, die wir vorgestellt haben für die verschiedenen Industriezweige, eben auch im Maschinenbau, Automobilsektor und Ähnlichem. Und deswegen wird also sogenannter grüner Wasserstoff eine wesentliche Rolle spielen. Er wird aus Australien kommen. Er wird in gewissem Umfang auch aus anderen Ländern kommen. Und natürlich Nordafrika kann da eine Rolle spielen, wie einige andere Anrainerstaaten der EU.
Und kann er wirklich grün sein von Australien bis nach Deutschland? Also die ganze Verschiffung, wie soll die geschehen? Grün mit batteriebetriebenen Frachtern, oder?
Also auch für den Schiffsverkehr selber und den maritimen Handel wird eine Umstellung erfolgen über Zeit. Da müssen noch neue Technologien entwickelt werden. Die Entwicklungszeiten im Schiffbau sind längere als zum Beispiel im Automobilbau, also ähnlich wie beim Flugzeugbau. Das sind die nächsten Generationen, die dort entwickelt werden müssen. Aber auch das erfolgt. Jedenfalls ist grüner Wasserstoff, wenn er in Europa ankommt, immer noch grüner Wasserstoff.
Wunderbar. Dr. Michael Pulch, EU-Botschafter in Canberra, vielen Dank für dieses Interview.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.